bei den Kritikern des gesellschaftlichen, des geistigen Eigentums, die darin ein Hindernis für die freie Verwendung von Wissenschaft zum Wohle der Menschheit sehen, taucht die Staatsgewalt immer implizit als die Instanz auf, die eigentlich dafür zuständig wäre, diesem privaten Gelderwerbstreiben eine Schranke zu setzen und für die gesellschaftliche Verfügbarkeit zu sorgen. So ja auch in dem Zitat, was ich eben vorgelesen habe, wer ist denn der Ansprechpartner, wenn gesagt wird, man darf die Pharmakonzerne nicht das medizinische Wissen monopolisieren lassen, da ist ja der Ansprechpartner die Staatsgewalt, die dafür sorgen soll, dass die Medizin allen zugutekommt. Das ist ein ziemlich fatales Fehlurteil über die tatsächliche Stellung, die die politische Gewalt zu diesem privaten Geldverdienen als der gesellschaftlichen Organisation der Produktion hierzulande in Wahrheit hat. Der Staat ist ja der Einrichter des Instituts, des Rechtsinstituts namens geistiges Eigentum. Er ist ja derjenige, der das überhaupt auf die Welt bringt, eine Rechtsordnung, in der tatsächlich diese rechtliche Zuordnung praktisch gilt und von ihm auch mit gesetzlichen Regelungen, entsprechenden Strafen und Verboten verfolgt und durchgesetzt wird. Dabei ist der Standpunkt, den Staaten zu diesem Interesse haben, nicht einfach identisch mit dem der Unternehmen. Und deswegen noch ein paar Worte dazu, wie dieses Interesse eigentlich bei der Staatsgewalt gestrickt ist. Vom Standpunkt des Kapitals ist es ja ziemlich eindeutig, die brauchen und wollen das ausschließende Verfügungsrecht über alle geistigen Momente ihrer Produktion, sonst lohnt sich deren Produktion für sie nicht und sonst machen sie sie eventuell auch gar nicht erst. Und zugleich, eben schon gesagt, wollen sie aber Voraussetzungen wissenschaftlicher Art haben, um überhaupt forschen und entwickeln zu können. Und diese Sachlage ist es, derer sich die Staatsgewalt annimmt. Der macht zweierlei in der Abteilung. Erstens organisieren moderne Staaten eigene Forschungsstätten, Universitäten, Forschungseinrichtungen, öffentliche Forschungseinrichtungen aller Art und sorgen so praktisch dafür, dass ein großes Drum dessen, was an Wissenschaft und Technologie neu in die Welt kommt, gleich getrennt vom Kapital organisiert wird, als allgemein verwendbare Sachen, auf die dann alle Zugriff haben. Nach dieser Seite hin macht der Staat den allgemeinen Erkenntnisfortschritt in dieser Sphäre zu seiner Sache. Und das macht er übrigens, da gehe ich später nochmal drauf ein, auch nicht bloß wegen des Kapitals, sondern durchaus auch erstmal und vorrangig für sich, nämlich für seinen eigenen Bedarf an modernster Technologie, die sich in Rüstungsgütern, aber auch in den Gütern niederschlägt, um die er sich bevorzugt kümmert, Energieproduktion und Ähnliches. Der Staat macht sich also nach der Seite hin unabhängig davon, ob sich irgendein Unternehmen auf eine Forschungssphäre wirft, kümmert sich von sich aus um die Fortentwicklung von Naturwissenschaft und Technologie unabhängig vom privaten Gewinninteresse der Unternehmen und schafft damit die Grundlage für das, was die Unternehmen dann selber als eigene Forschung und Entwicklung betreiben können und auch betreiben. Und das ist ja inzwischen, das weiß auch jeder, ohne dass ich ja jetzt im Weiteren näher darauf eingehen will, das ist ja inzwischen auch gar nicht mehr so, dass das völlig getrennt voneinander stattfinden würde. Moderne Universitäten und moderne Unternehmen arbeiten zusammen in der Produktion von neuen Erkenntnissen. Unis nutzen die privaten Mittel in Form von Drittmitteln für ihren Ausbau. Unternehmen bedienen sich der staatlichen Einrichtungen und ziehen eben ganz offensichtlich am gleichen Strang in dieser Frage. Und keineswegs fungiert hier die Staatsgewalt irgendwie als Korrektur des ökonomischen Interesses der Unternehmen, ganz im Gegenteil. Die zweite Abteilung ist die, um die es heute gehen soll, nämlich die, wo der Staat diese privaten Nutzungsrechte etabliert, diese Rechtssphäre einrichtet und den Unternehmen die private Verfügung sichert. In dieser Doppelgleisigkeit, erstens öffentliche Mittel für den allgemeinen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie, zweitens Sicherung des Eigentumsrechts in verschiedenen Formen, kümmert sich der Staat darum, dass alles, was an geistigen Produkten auf die Welt kommt, dem Fortschritt der Reichtumsproduktion auf seinem Standort dient. Drei Abteilungen. Das erste ist ja bekannt, das sogenannte Patentrecht. Das Patentrecht ist so etwas wie ein Monopol auf Zeit. Von Unternehmen oder auch Privatpersonen angemeldete Patente werden vom Patentamt geprüft und genehmigt oder auch nicht. Es kostet, sie sich zu sichern, und wenn sie nicht genutzt werden, haben sie eine bestimmte Laufzeit und verfallen irgendwann und fallen dann demjenigen zu, der sie verwenden will. Das ist, wenn man so will, vom Standpunkt des Staates aus gesehen, so etwas wie ein Angebot ans Kapital. Sie können und sollen technologische Neuerungen dort anmelden und veröffentlichen. Dafür kriegen sie von Staats wegen garantiert, dass deren Nutzungsrechte auch wirklich ganz nur ihnen gehören. Eben für eine Zeit. Und dann sollen sie sie aber auch entweder selber zur praktischen Anwendung bringen oder eben an andere verkaufen, die das stattdessen tun. Das ist die etwas umständliche und widersprüchliche Art und Weise, wie hierzulande der Staat dem gesellschaftlichen Charakter von Wissen Rechnung trägt. Er versöhnt sozusagen das Interesse an privater geschäftlicher Nutzung mit seinem übergeordneten Anliegen der Wachstumsförderung, indem er einerseits sich selbst um das Zustandekommen kümmert und zweitens den Unternehmen Voraussetzungen dafür schafft, dass es für sie lohnt, ebenfalls diese Sphäre voranzutreiben. Und Unternehmen können diese Angebote annehmen oder auch nicht. Bekanntlich gibt es daneben selbstverständlich weiterhin sowas wie Betriebsgeheimnisse, Industriespionage, Bestechungsaffären und Abwerbungen von Wissenschaftlern. Also auch in dieser Sphäre konkurrieren die Unternehmen nach wie vor damit, dass sie versuchen, mit eigenen Methoden andere von ihren Forschungsergebnissen auszuschließen. Und so, eben schon angesprochen, sichert der Staat nicht nur die ausschließende Verfügung für die Anwender, sein Patentrecht ist gleichzeitig das Mittel, das aus dieser ganzen Abteilung Wissensproduktion ein eigenständiger, lukrativer Geschäftsartikel für Unternehmen wird. Know-how ist inzwischen als Handels- und Lizenzobjekt ein wichtiges Geschäftsmittel der Unternehmen. Die Benutzung wird an eine Gebühr geknüpft und so lohnt sich das Wissen für die Produzenten auch dann, wenn sie es nicht selber zur Anwendung bringen. Und auf diese Weise, in dieser Doppelgleisigkeit, sind Wissenschaft und Technologie Instrument staatlicher Standortpolitik, Motor für die ständige Beförderung des nationalen Produktivitätsniveaus. Und hier kann man sehen, dass diese Debatte, die man da kennt, ist geistiges Eigentum mehr Innovationsmittel oder mehr ein Innovationshemmnis, eigentlich völlig an der Sache vorbeigeht. Das hängt nämlich ganz davon ab, auf welcher Seite des Ausschlusses man steht. Wenn man das Wissen zur Verfügung hat, selbst ausschließend daraus ein Geschäftsmittel, ein Fortschritts- und Wachstumsmittel machen kann, ist es selbstverständlich ein Mittel zur Beförderung des technischen Fortschritts. Steht man auf der Seite des Ausgeschlossenen, hat man gute Gründe zu sagen, damit würde man in seiner eigenen Entwicklung gehemmt. Eine Eigenschaft der Sache ist es in einer wie in der anderen Hinsicht nicht. Und last not least, sichert sich der Staat so die Bedienung seines speziellen Interesses an Wissenschaft und Technologie, nämlich eben in der Militärforschung. Und das ist ja ein Bereich, wo man sehr deutlich sehen kann, dass das Interesse an der exklusiven Sicherung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung nicht nur ökonomische Gründe hat, sondern eben auch sehr heftige staatliche Gründe. Ausschließende Verfügung über modernste Technik, um Gewaltmittel herzustellen, sichert Staaten den Vorsprung vor anderen und definiert ihren Status in der Gewaltkonkurrenz der Nationen. Und deswegen gibt es auch vom Staat ganz getrennt noch von dem privaten Interesse der Unternehmen ein Interesse daran, bestimmte Abteilungen dieser Forschung bei sich zu monopolisieren und andere da gar nicht erst dran zu lassen. Die zweite Abteilung, Markenschutz. Markenschutz ist eine eigentümliche Erfindung. Kapitalisten haben, wenn sie Waren zum Zwecke des konkurrierenden Eroberns von Märkten und Gewinnen produzieren, ein ausgesprochen eigentümliches Bedürfnis. Das besteht nämlich darin, dass man ihre Produkte mit denen anderer Kapitalisten nicht verwechselt. Die Ausstattung, ja, das ist ein eigentümliches Problem, ich sage nochmal gleich was dazu. Die Ausstattung der Waren mit Gebrauchseigenschaften ist ein Mittel, die gegen andere besser verkäuflich zu machen. Das ist allgemein anerkannt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, in der Entwicklung, in der allgemeinen Entwicklung und schon als recht in dem Zeitalter der Globalisierung, findet sowas wie eine Entwicklung eines allgemeinen Standards von Produktionsverfahren und technischen Kenntnissen statt. Sowas tatsächlich wie eine Vergesellschaftung von technischen und technologischen Erkenntnissen und Verfahren. Und je mehr diese Verallgemeinerung stattfindet, je mehr alle Konkurrenten tatsächlich über das gleiche Niveau und die gleichen Mittel der Produktion verfügen, desto mehr liegt ihnen daran, dass genau die Gleichheit, die sie selber tatsächlich an ihren Produkten produzieren, nicht zum Hindernis dafür wird, dass sie selber speziell mit ihnen ein Geschäft machen. Ursprünglich ist der Markenschutz ja mal auf die Welt gekommen, als Mittel ein neues Produkt zu schützen, was auf die Welt kommt und was dann deswegen keiner nachmachen können sollte, beziehungsweise wo einer zwar ein ähnliches Produkt machen konnte, aber nicht behaupten durfte, es sei dasselbe wie das, was nachgemacht wurde. Diese Unterscheidbarkeit ist heutzutage inzwischen zu einem eigenständigen Zweck der Produktentwicklung geworden und ist und wird vom Staat im Markenschutz offiziell anerkannt als Eigenschaft der Sachen, die da produziert werden. Und das ist auch total sachgerecht, weil der Staat damit eben auch anerkennt, dass die Sachen nicht wegen ihres schönen Gebrauchs, sondern eben wegen ihrer Verkäuflichkeit überhaupt auf die Welt kommen. Die ganze Debatte, auf die ich im letzten Teil nochmal eingehen werde, über Produktpiraterie und Ähnliches, lebt von dieser Verrücktheit, einmal in der Welt und technologisch nachbaubar, problemlos, darf genau das nicht passieren, weil das ist ein Angriff auf den Aufwand, den die ursprünglichen Produzenten für diese Produkte getrieben haben und der ihnen gerechterweise im Preis entlohnt werden muss. Konkurrenz gegen technologischen Vorsprung darüber, dass man sich diese Technologien aneignet, ohne dafür zu bezahlen, das können nicht nur Unternehmen nicht leiden, das können auch Staaten nicht leiden. Und das ist ein maßgeblicher Teil dessen, was sie in dem neuen ACTA-Vertrag jetzt beschlossen haben. Beziehungsweise in Europa ja nun zurückgewiesen, darauf die Gründe dafür sollen noch zur Sprache kommen. Dritte Abteilung, Urheberrecht. Was wird eigentlich im Urheberrecht geschützt? Ein bisschen was anderes als beim Patentrecht. Im Urheberrecht wird die Zuordnung eines geistigen Produkts zu einem Schöpfer, zu einem individuellen Produzenten geschützt. Die Besonderheit der Sache wird hier ausdrücklich dem Verfasser bzw. Produzenten des Produkts zugewiesen. Und das wird nicht einfach als seine Tat, sondern tatsächlich als sein Recht im Urheberrecht festgehalten. Die Zuordnung zum Urheber wird zur Bestimmung der Sache. Ein Bild ist nicht einfach schön oder hässlich, sondern das Werk eines bestimmten Malers, und der hat ein Recht darauf, dass niemand anders behauptet, dass das ein genauso schönes Bild auch von ihm wäre, obwohl es gar nicht so ist. Der Sache nach, auch hier hat das mit der Qualität der Gedanken und der Kunstprodukte überhaupt nichts zu tun und trennt sich ja auch völlig davon ab. Wir haben ja alle noch vielleicht die Erinnerung an den Skandal über die Plagiate, der die Republik beschäftigt hat. Da war ja auch schon die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich das Verbrechen, was jemand begeht, wenn er eine Arbeit schreibt und Zitate von jemand anders abschreibt, ohne zu sagen, von wem er sie hat. Eines ist ja schon mal klar, ob das stimmt, was er da abgeschrieben hat, interessiert überhaupt nicht. Sondern was interessiert ist, ob die Gedanken, die er da zu Papier gebracht hat, seine waren oder die von jemand anders. Ob die, wenn sie die von jemand anders waren, dem gehören und ob diese Zuordnung dann auch anerkannt werden muss oder im Zweifelsfall sogar bezahlt werden muss, wenn sie unter das Urheberrecht fallen. Das ist der Gegenstand, der im Urheberrecht geschützt wird. Das Nutzungsrecht an geistigen Produkten aller Art als Rechtsverhältnis zwischen ihrem Urheber und dem, was sie da auf die Welt bringen. Und deswegen ist das Urheberrecht auch nichts, was einer anmelden muss. Das existiert quasi automatisch in dem Moment, wo ein solches Werk das Licht der Welt erblickt. Heutzutage ist allerdings das Urheberrecht aus einem etwas anderen Grund ein staatlicher Sorgegegenstand. Kunst und Kultur sind ja hierzulande inzwischen Material einer riesigen Unterhaltungsindustrie. Und die zeichnet sich ja mit der Besonderheit aus, dass die Geistesprodukte hier in dieser Sphäre nicht als Mittel fungieren, eine Ware herzustellen, sondern selber der Verkaufsgegenstand sind. Die Unterhaltungsindustrie macht ihr Geschäft mit gar nichts anderem als mit geistigen Produkten. Und weil sie das tut, wird ihr vom Staat wegen die Verwertungsrechte an diesen Produkten gesichert, damit das ein lukratives Geschäftsfeld ist und auch ein solches bleibt. Und wie wichtig das dem Staat inzwischen ist, kann man ja schon daran erkennen, dass diese Industrieabteilung inzwischen immer wachsende Teile des Bruttosozialprodukts moderner Staaten ausmacht. Es gibt aber, und das macht diese Sphäre aus einem etwas anderen Grund etwas heikel, es gibt ein eigenes staatliches Interesse an der Abteilung Information und Unterhaltung, und die fällt nicht einfach damit zusammen, dass hier Geschäfte gemacht und Geld verdient werden soll. Die kollidiert sogar ein wenig damit. Denn in der Sphäre von Kultur und Information findet ja die gesellschaftliche Meinungsbildung statt. Da wird das Volk aufgeklärt über die Absichten ihrer Regierenden, über die Gültigkeit von Interessen, über das, was demnächst im Land ansteht, über das, was sich gehört und was sich nicht gehört. Kurz, da wird der Staatsbürgergeist gepflegt, und das, was da stattfindet, wollen moderne Staaten dann doch nicht rein privaten Berechnungen überlassen. Zeitung, Fernsehen, Kultur, Kunst sind staatlich betreute und genutzte Sphären. Der Staat will halt die freie Meinungsbildung als Art, wie die Leute sich geistig zur Welt stellen. Und deswegen benutzt er die Sphäre ja selber inzwischen als Informations- und Propaganda-Institut, nimmt Einfluss auf die Meinungsbildung, die in der Presse stattfindet, und nutzt selber den Blätterwald zur Verbreitung staatlicher Standpunkte. Und so kommt es dann zu so eigentümlichen Fragen wie: Ist ein Zeitungsartikel Eigentum einer Zeitung oder dürfen Infodienste die einfach nachdrucken und ins Netz stellen? Was wiegt hier höher, das Geschäftsinteresse der Zeitung oder die Informationsfreiheit für den Bürger? Also die Abwägung, die der Staat da trifft, wie viel Geschäft soll sein, wie viel Information soll staatlich bereitgestellt und gefördert werden, damit der Zugang der Bürger zu Information und Meinungsbildung nicht ganz und gar von den privaten Entscheidungen der entsprechenden Unternehmen abhängt. Ich mache mal eine Zusammenfassung dieses Punktes. Ich bin ja eingestiegen mit der Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern und Gegnern des aktuellen geistigen Eigentums, die sich streiten mit den Positionen, die einen sagen, geistiges Eigentum beschränkt die Freiheit des Geistes und die Freiheit wissenschaftlichen Forschens, und die anderen sagen, nein, genau umgekehrt, nur wenn das Eigentumsrecht gilt, kann überhaupt diese Sphäre florieren, weil nur dann lohnt es sich für die hier Tätigen, da auch Arbeit und Aufwand drin dann zu investieren. Das ist überhaupt gar kein Gegensatz, sondern diese beiden Standpunkte sind in Wahrheit zwei Seiten einer Abwägung, die die politische Gewalt selbst dauernd schon pflegt. In Sachen Schutzrechte auf dem Feld geistiger Produkte soll eben beides sein. Beide, Wissenschaft, Kunst, Kultur, sollen Mittel und Hebel der Vermehrung von Geldreichtum sein, und sie sollen gleichzeitig als allgemein verfügbares Reservoir dienen, aus dem Staat und Kapital dann für ihre Zwecke schöpfen können. Und insofern ist es auch notwendig so, dass Staaten immerzu neu abwägen, welcher von beiden Gesichtspunkten ihnen dann jeweils an welcher Stelle wichtiger ist und wichtiger ist. Es gibt also notwendigerweise in all diesen Abteilungen schon wegen der Eigentümlichkeit des Gegenstandes ständig einen neuen staatlichen Regelungsbedarf. Es ist eine Besonderheit dieser Sphäre, dass die Frage, was fällt eigentlich überhaupt unter die Bestimmung einer monopolisierbaren Eigenschaft eines geistigen Produkts, dass diese Frage nie endgültig entschieden ist, sondern immerzu neu aufgeworfen wird vor den Gerichten, aber auch beim Gesetzgeber selber. Ich will das mal an zwei Abteilungen dieser Debatte deutlich machen. Die erste Abteilung ist, es wird behauptet, dass es das gäbe, sagen wir mal, einen Unterschied zwischen Grundlagenwissen und anwendungsfähigem Wissen. Das eine soll frei und allgemein zugänglich sein, das andere, danach werden Patente ja dann auch geprüft, soll patentierbar sein. Die Unterscheidung, die eindeutige Unterscheidung, nach der da rechtlich gesucht wird, die gibt es bloß in der Sache selber gar nicht. Das ist eine rein rechtliche Definitionsfrage, und die kommt dann immerzu auf den Tisch, wenn um solche Fragen gerechnet wird. Fragen wie: Ist Genmaterial patentierbar? Sind Pflanzen oder Pflanzenteile patentierbar? Dass solche absurden Fragen überhaupt aufkommen, sprich, daran ist zu erkennen, was eigentlich das Interesse, das gesellschaftliche Interesse ist, was hier an dieser Stelle unterwegs ist. Vom Standpunkt der Unternehmen ist die Sache klar. Wenn es das Rechtsinstitut des Patents mal gibt, dann wollen sie sich ein möglichst weitreichendes Monopol auf ihre Forschungsergebnisse sichern. auch dann und so, sogar manchmal vor allem auch dann, wenn sie selber noch gar nicht so recht wissen, ob und inwiefern sie überhaupt mit ihnen praktisch was anfangen können und wollen. Auch wenn eine Sache heute noch nicht verwendbar ist, kann es ja immerhin sein, dass sie es später mal sein könnte. Und auf jeden Fall sollen nicht andere Unternehmen Gelegenheit bekommen, etwas praktisch voranzutreiben und zu nutzen, wofür man selber eine Vorarbeit geleistet hat und woran man aber nichts verdient hat. Das Zweite ist, ein wachsender Anteil der Erträge von Multis besteht heutzutage aus Lizenzen und Patenten. Also gibt es von Ihnen her das Interesse, dass der Staat sich hinter dieses Geschäft stellt und es mit seinem Eigentumsrecht absichert. Und dem kann man entnehmen, was so der Stand der Konkurrenz zwischen den Unternehmen und den Staaten in der Sphäre der Benutzung der Natur für kapitalistisches Produzieren so ist. Offensichtlich ist es so, dass das Zustandebringen der nötigen Kapitalmassen für die praktische Umsetzung technologischer Interessen gar kein Problem mehr ist. Rein eine Frage des Kredits, den die entsprechenden Kreditinstitute bereitzustellen bereit sind. Arbeitskraft ist auch in aller Herren Länder vorhanden. Alle Staaten sind als Standorte fürs Kapital hergerichtet. Und dann geht es gegeneinander tatsächlich um monopolistischen Zugriff auf bestimmte Abteilungen des Geschäfts. Darum, die Konkurrenten vom Markt zu verdrängen, um Ausschluss von ganzen Märkten. Und der Staat ist aufgerufen, in der Frage zu entscheiden, will er diesen Ausschluss als Mittel des Erfolgs seiner Multis oder schlägt er sich auf die Seite der allgemeinen Verfügbarkeit des Wissens für die Konkurrenten, die das mitbenutzen können sollen. Das ist inzwischen, wenn man mal so die Zeitung verfolgt, ein Dauerthema. Erstens als Streit zwischen den Unternehmen, aber dann zweitens auch als Auseinandersetzung zwischen den Unternehmen und drittens als Auseinandersetzung zwischen den Staaten. Auf diesen letzten Punkt komme ich dann gleich.
Die eine Partei, die hat meines Erachtens aber sowas wie eine Absolutierung des unbeschränkten Zugangs zu geistigen Zeugen des Erlebnisses, dass dann auch der Staat dann auf den Plan tritt und da wittert sowas wie eine grundsätzliche Verletzung des Rechtsinstituts und des Eigentumsschutzes.
Kannst du das mal bitte noch eben nochmal sagen? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden.
Das geht doch um diese Abwägung da, ob Ergebnisse geistiger Schöpfung mehr der Allgemeinverwendung zugänglich sein soll, beziehungsweise die Unterordnung und dem unter der privaten Nutzung da sein soll. Und da meine ich, dass diese eine Partei ist das sowas wie eine Absolutierung des privaten Zugangs zu den Ergebnissen geistiger Schöpfung. Ist ja. der Staat auch gleich wittert, sowas wie eine prinzipielle Verletzung des Rechtsinstituts des Eigentumsschutzes.
Du meinst, dass die Unternehmen auch eine Verabsolutierung aus sind? Habe ich das richtig verstanden? Du musst nochmal sagen, was du meinst, wer da was verabsolutiert. Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagen willst, vom Standpunkt der Unternehmen versuchen, möglichst absolut in dem, was sie als Ergebnis zustande bringen mit ihren Patent, allen Anmeldungen, sich ein möglichst absolutes Verfügungsrecht zu sichern.
Die Idee ist, etwas durcheinander geraten ist. Das ist doch
Ja, vielleicht kann das ja mal jemand einfach wiederholen.
Das machen doch diese Absolutierer an dieser Sphäre
Weißt du eigentlich, was die Fragen sind? Ich bin jetzt so verstanden, dass er sagen wollte, die Hetzen, die Piraten, die geht so bei der Staat sozusagen umgeben, wie die Privaten, also den ganzen Musikkram und so, das Urheberrecht grundsätzlich angreifen, überhaupt einen Angriff auf Urheberrecht, also aufs eigentliche Recht allgemein. Also schon von den Piraten. Mit der Partei, nicht von den Unternehmen.
Also, das ging jetzt im Moment eigentlich gar nicht speziell über die Piraten, aber wenn man zu dem Punkt was sagen will, würde ich sagen, das liegt auf ein bisschen anderem Feld. Das ist eine Sache, wenn Staaten, also Gesetzgeber oder auch Richter, Fälle zu entscheiden haben, wo sie sich die Frage vorwerfen, sollen bestimmte Produkte wissenschaftlichen Forschens und Treibens patentierbar sein, dann ist das, wie ich es eben versucht habe zu fassen, die Abwägung, die Sie treffen zwischen den Nutzen, die es zweifelsohne hat, wenn ein nationaler Konzern wie zum Beispiel Monsanto sich bestimmte Abteilungen des technologisch verfügbaren Wissens exklusiv sichert. Dann haben sie damit eben auch, dann besetzen sie damit auch die Märkte für das entsprechende Produkt. So. Das ist die eine Seite der Abwägung. Die andere Seite der Abwägung ist, inwieweit ist mit dieser Monopolisierung nicht zugleich eine Schranke fürs Wachstum in der Welt, insofern damit andere, durchaus auch gewinnträchtige Unternehmen daran gehindert werden, diese Erkenntnis ebenfalls geschäftstüchtig zu nutzen. Diese Abwägung lässt sich der Staat aber nicht aus der Hand nehmen und schon gar nicht von Leuten, die das verwechseln mit einer menschenfreundlichen Anwendung von Wissenschaft. Das hat damit gar nichts zu tun. Das war erstmal das, was ich deutlich machen wollte, dass diese Abwägung in beiden Fällen die gesellschaftlich definierte Nützlichkeit von Wissenschaft und Technologie unterstellt, nämlich es soll Kapitalwachstum damit gefördert werden und sich in der Frage, wie erfolgt diese Förderung des Kapitalwachstums am besten? Dadurch, dass man eigene Multis ins Recht setzt, die damit andere Märkte, auswärtige Märkte mit ihren Produkten besetzen können, oder dadurch, dass man sicherstellt, dass bestimmte Abteilungen von Forschungsergebnissen allgemein verfügbar sind. Das war nicht der Gedanke, den ich jetzt hier loswerden wollte, und damit sollte auch zurückgewiesen sein, dass die Vorstellung, das wäre ein Gegensatz, Eigentum beschränkt, Freiheit des Geistes bzw. Eigentum sicher, dass das kein Gegensatz ist, sondern eben die Wahrheit dieses Gegensatzes, diese staatliche Abwägung ist. Das ist die eine Abteilung, Patentrecht und die Funktion, die es für den nationalen Standort, für die Konkurrenz der Unternehmen und für die Konkurrenz der Nationen erfüllt. Und die andere Abteilung ist die Sortierung am zu schützenden Wissen nach dem Gesichtspunkt, ist es eigentlich bereits ein Bestandteil der gesellschaftlich verfügbaren Erkenntnis oder des gesellschaftlich verfügbaren Wissensvorrats, oder ist es tatsächlich etwas Neues und kann deswegen tatsächlich zum Eigentum eines Schöpfers gemacht werden? Das ist auch keine Unterscheidung, die dem Wissen in dem Sinne eigen wäre. Jede neue Einsicht macht sich, wenn sie eine ist, das bereits vorhandene Wissen zunutze, verwirft es oder entwickelt es weiter, je nachdem. Aus diesem schlichten Sachverhalt konstruiert das geistige Eigentum eine rechtliche Problemlage, und die Fragen, die dann in der Welt sind, sind eigentumsrechtlicher Natur und haben eigentlich mit der Sache, die da entschieden werden soll, gar nichts zu tun, kommen eben rein aus der Frage, ab wann ist eigentlich ein Stück Wissenschaft, ein Stück Kultur neu, anders und deswegen individuell zuzuordnen, und inwieweit ist es bereits, gehört es bereits zum Fundus dessen, was gesellschaftlich verfügbares Wissen ist und kann deswegen unter dieses Kriterium nicht fallen. Da, um diesen Punkt noch abzuschließen, weil das ja eigentlich der Hauptgegenstand der Aufregung derer ist, die sich gegen ACTA protestiert haben, da gibt es ein paar Neuerungen, die sich schlicht und einfach der Entwicklung der Technologie verdanken, aber eigentlich in der Sache nichts Neues sind. Ich meine, die Fortschritte in der Verfügbarkeit von geistigen Produkten, die sich durch die Computerbranche und das weltweite Netz ergeben. Urheberrechte in Abteilungen, wo ganz offensichtlich ein Stück Produktion sich immer des ganzen Wissens bedient, was alle anderen produzieren, ist ganz schön schwierig und stellt die Urheberrechtsdefinitoren immer wieder vor neue Aufgaben. Und wenn geistige Produkte virtuell verfügbar sind, also gar nicht mehr gebunden sind an ein sachliches Medium, an ein Buch oder eine CD, dann ist eben tatsächlich im Eigentumsrecht an diesen Dingen eine technisch etwas neue Lage geschaffen. Und dann hat der Staat gut zu tun, um zu sortieren, an welcher Stelle schlägt da das Eigentumsrecht zu und wo ist die freie Verfügbarkeit, wo fällt die unter das Recht desjenigen, der dieses Ding benutzen will. Das ist in dem Sinne keine neue Frage, sondern eine Frage, die neue Brisanz bekommt aufgrund der technischen Entwicklung und der Art und Weise der Verbreitung von geistigen Produkten. Dass tatsächlich damit in der Sache etwas Neues auf die Welt gekommen wäre, kann man eigentlich vorne und hinten nicht erkennen.